Folge 95 vom Videospiel-Freunde-Podcast. Zu Gast neben meiner Wenigkeit heute der Carsten. Hallo Carsten.
Der ich, hallo.
Der du. Wunderschön, dich wieder mal zu hören, Carsten. Wie ihr gerade feststellt, sind wir auch nur zu zweit. Aktuell ist es halt eher so ein Zweier-Podcast, weil die anderen sind entweder aus gesundheitlichen Gründen nicht da, aus arbeitstechnischen Gründen oder aus anderen Gründen. Wir nehmen jetzt ja auch leider eine Woche später auf, als wir eigentlich wollten. Das lag aber dann diesmal an mir. Ich war auf einer Fortbildung. Der Arbeitgeber hat gesagt, du bildest dich fort. Und ich habe gesagt, ich will aber nicht einen Fort. Und dann haben die gesagt, doch. Und dann zack, war ich in Köln und durfte eine Fortbildung machen.
Ich war in Hannover. auch auf einer Fortbildung.
Ja, guck mal. Alle fortgebildet. Ob es mir am Ende was bringt, weiß ich selber nicht. Aber naja, was tut man nicht alles, ne? Also, mit diesen Worten willkommen zum Videospielfreunde-Podcast Nummer 95. Ja, Carsten, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit unseren tollen Themen an. Das eine ist, eigentlich zuletzt gespielt, aber bevor ich das mache, muss ich erstmal Happy Birthday an The Division sagen. Nicht den zweiten Teil, nein, wirklich den ersten Teil. Der ist vor knapp 8 Jahren im März erschienen. Und ich weiß, dass Dennis und ich danach, ich glaube, 2 Jahre am Stück oder fast 3 Jahre am Stück dieses Spiel durchgespielt haben gefühlt. Und wir so begeistert davon waren und noch begeistert davon Teil 2 waren und dann in ein so großes Loch gefallen sind, weil Teil 2 so beschissen war. Aber ich will jetzt nicht über den zweiten Teil abhalten. Nein, der erste Teil hat Geburtstag. Und ich habe mir jetzt zur Aufgabe gemacht, ich bin ja Ende nächsten Monat geht's für Katha und mich nach New York und ich werde auf jeden Fall Orte, die ich bei The Division gesehen habe, auch dort besuchen und Fotos machen. Und dann immer sagen, hier war ich schon. Virtuell. Ja, das steht auf dem Plan. Eines der wenigen guten Ubisoft-Spiele. Aber zu dem Thema Ubisoft kommen wir irgendwann auch noch. Da wird noch ein Podcast vorbereitet.
Quadruple-Age-Spiele, sag ich dazu.
Quadruple-Age-Spiele, genau. Ja, allgemein. Es geht dann um Ubisoft, den Aufstieg und den Fall würde ich jetzt noch nicht sagen, aber den Werdegang von Ubisoft im Grunde. Also seid gespannt. Aber genug von meiner Wenigkeit. Carsten, was hast du denn Schönes gespielt? Sag mal.
Das habe ich Schönes gespielt. Ich habe, und jetzt Querwerbung hätte ich fast gesagt, oder feindliche Werbung, oder nicht mal Werbung, sondern es werden eh alle kennen, weil es, glaube ich, mit einer der bekanntesten Podcasts über Video- und Computerspielthemen ist, und zwar den Stay Forever Podcast von hier, den alten Gamestar Haudegen, Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Das sind Kollegen von uns.
Ne? Habe ich ja immer abends jetzt mal gehört, als meine Freundin mir gesagt hat, ich höre immer Podcast, versuch das doch auch mal, und ich bin eigentlich so ein Typ, ich kann, brauche absolute Stille, absolute Dunkelheit, hasse ich das, mit irgendwas einzuschlafen, da habe ich mir gedacht, ja komm, hörst du dir doch mal so ein paar neuere Folgen an, habe mir dann quasi so 2, 3 Folgen runtergeladen, unter anderem auch die Wolfenstein-Folge. Und wie das manchmal so ist, dann denkt man sich, ach, Wolfenstein, und hört sich das so an und denkt sich, ja, kann man noch spielen, ist auch historisch ganz witzig und technisch vor allen Dingen interessant. Aber sagen wir mal so, ne, du brauchst heute schon ein bisschen Nostalgiebrille, um da noch richtig Bock drauf zu haben. Sage ich jetzt mal, diese steile These stelle ich jetzt mal auf.
Da bin ich aber ganz bei dir. Also das letzte Mal habe ich Wolfenstein eher gespielt, als das ja als Spiel im Spiel drin war. Und da war das eigentlich cool, weil es halt irgendwie einfach cool war.
Man merkt auch, um den Bogen nochmal weiterzuschlagen, man verliert sich ja oft in so nostalgischen Sachen wie, ach, früher den PC, den 486er selber einrichten und so. Irgendwie ein Stecker auf dem Mainboard falsch gesteckt, die Spannung an der CPU nicht richtig eingestellt, zack, kaputt. Heutzutage steckst du alles rein, alles funktioniert, weil alles konfiguriert sich selber durch. Das sind so Dinge, wo man denkt, das vermisse ich nicht. Wirklich, aber ich rede halt immer nostalgisch verklärt drüber, wie toll das doch war oder wie man sich da selbst reinfuchsen musste. Ähnlich ist das bei dann so frühen 3D-Shootern, finde ich, die das quasi, das Genre mehr oder weniger erfunden haben, technisch eindrucksvoll, aber machen wir uns nichts vor, ein Wolfenstein hatte nun mal keine Z-Achse, also da ging nichts nach oben und unten, sondern es war wirklich nur rechts, links drehen und vorwärts, rückwärts laufen, also da.
Ja, ne, und alles in 90 Grad Winkeln.
Richtig, und alles musste 90 Grad Winkel haben und wie gesagt, für die Plattform des PCs, der damals keinen, klaue ich jetzt mal diese Infos aus dem Stay Forever Podcast, keinen mathematischen Koprozessor hatte, um Fließkommazahlen zu berechnen, was nämlich dem PC eigentlich erlaubt, so gewisse Sachen relativ zügig dann auch mal durchzurechnen, war das schon ziemliche Hexerei, was John Carmack da irgendwie auf die Beine gestellt hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann gedacht, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dieses Spiel heutzutage auf einem modernen PC noch mal zu spielen, und habe wieder in meiner ganzen Sourceport-Liste geguckt, ne? Das sind ja so, sag ich mal, reverse-engineerte Programme, mit denen du dann, wenn du die Originaldateien vom Spiel hast, manchmal ist es nur eine Datei, diese WAT-File bei Doom, oder bei Wolf ist es auch irgendeine Datei, die irgendeine Änderung hat, packst du die einfach an gewissen Orten von der Festplatte, startest dieses Programm, und der Rest wird halt dann quasi auf modernen Systemen emuliert, simuliert, wie auch immer, mit modernen Features, ne? Kann Leitung anmachen, irgendwelche Filterungen und alles mögliche, pipapo. Bei so Spielen wie Duke oder sowas kannst du dann einen richtigen Mauslook aktivieren, oder auch zum Beispiel diese Kippung, dass du um die Z-Achse kippst, ne? Kennt man ja bei diesen Build-Engine-Shootern, dass dann die Perspektive halt arg verzerrt ist.
Ja, total verzerrt ist,
ganz so, genau. Und da kannst du halt diese so Optionen anmachen, dass der Winkel dann perspektivisch korrekt ist in solche Spielereien, ne? Mhm. Oder Blumeneffekte beim Schießen von irgendwelchen Raketen. Also es ist so ein bisschen so weiß nicht, aufpolierte Ente. Ist jetzt vielleicht ein falscher Vergleich, aber du weißt, was ich meine, ne? Man macht was aus einem Oldtimer, den macht man halt noch mal ein bisschen schicker und baut dir ein paar neue, moderne Features ein. Und da gibt es halt so ein nettes Programm, das nennt sich Doom Runner. Und da kannst du quasi relativ einfach, ohne irgendwie in Kommandozeilen rumzuspinnen, kannst du quasi dir Mods runterladen. Brauchst halt eine Original-Doom-Datei, die musst du halt irgendwie off-fit besitzen, ne? Knicke die Knack, oder du kaufst es halt bei GOG. Also mittlerweile gibt es genug Möglichkeiten, auch an so eine Doom 2-Watt-File auch quasi legal dran zu kommen. Ja, und dann weiß nicht, ob jemand von euch diesen Doom-Mod Brutal Doom kennt, also der das Spiel irgendwie, weiß ich nicht, ums tausendfache erhöht hat, was halt Brutalität, Waffen und Effekte angeht.
Ich kenne das von Half-Life.
Genau.
Da gibt's ja auch diese Brutal Half-Life. Ich weiß nicht, ob das genauso hieß, aber da gab's ja auch solche Mods für. Und ja, gut. Bei Doom habe ich das mal gesehen, selbst nicht gespielt, nur gesehen.
Genau, und Prinzip da ist es, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja kein echtes Wolfenstein mehr, weil es wirklich nicht das Originalspiel ist. Dafür gibt es halt wirklich einen eigenen Sourceport, der nennt sich EC Wolf. Da kannst du das Originalspiel halt auf modernen PCs mit Breitbild und allem möglichen Pipapo spielen. Wenn du sagst, ich bin Purist und möchte das nochmal haben, das Feeling nochmal haben, wie als ich damals die Diskette auf dem Schulhof verbotenerweise kopiert zugesteckt bekommen habe, dann spielst du es damit. Oder aber du sagst, okay, das ist mir alles zu oldschoolig, ich will die Doom-Engine haben, aber mit Wolfenstein-Optik und Wolfenstein-Leveln und halt dem ganzen Pipapo. Und dann greifst du halt zu der Brutal-Wolfenstein-Mod. Und ich kann nur sagen, da möchte ich jetzt, sonst wie dieser Podcast ab 18, kann ich nicht zu viel verraten, aber es spratzt und spritzt, dass Quentin Tarantino, glaube ich, seine Freude gehabt hätte an solchen Sachen. Auf jeden Fall kann ich nur sehr empfehlen, wenn man eben drüber hinwegschaut, dass dieses Spiel halt moralisch immer noch ein bisschen strange ist. Es geht zwar gegen Nazis, aber wer halt, sag ich mal, die Nase rümpft, wenn man durch irgendwelche Gänge geht und alle zwei Minuten lacht einen irgendwie da so ein, es springt einen so ein Bild irgendwie von Adolf Pixel Hitler an, dann sollte man das vielleicht nicht spielen. Also kann ich immer noch verstehen, wer sagt, ich finde das heute auch noch doof, auch wenn es mittlerweile ja nun mal nicht mehr indiziert ist und auch nicht mehr verboten, ne? Ja. Aufgrund dieser, wir hatten das, glaube ich, mal irgendwann, dieser schönen deutschen Begriffs der Sozialadäquanzklausel, glaube ich, ne? Dass solche Sachen mittlerweile im nötigen Kontext, also wenn man ganz klar erkennt, Nazis sind die Bösen, in diesem Spiel, glaube ich, schwer nicht zu erkennen, dass man für die Seite irgendwie ist. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das mal dann angetan, und ich muss sagen, das hat er schon ziemlich Bock gemacht. Also das ist schon echt, da hat sich jemand wirklich richtig Mühe gegeben, jedes einzelne Level, was man so kennt, halt in so ein, von der Qualität in so ein, in so ein Doom 2 Level, beziehungsweise ist es ja die Engine, aber schon so in Richtung Doom 2, vielleicht auch sogar so in Richtung auch früher Build-Engine-Games zu gehen, dass man wirklich sagt, okay, wenn das so damals rausgekommen wäre, da wären die Leute, glaube ich, dem wäre der Kopf explodiert, noch mehr als eh schon.
und der Computer.
Genau. Wahrscheinlich wären die Leute vor dem PC zusammengebrochen und hätten geschrien, mein Leben! Naja, gut, auf jeden Fall, das kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Wer sich ein Doom 2 irgendwie bei GOG mal gekauft hat, der braucht sich halt nur einen Doom Runner aus dem Netz runterzuladen. Und der Rest ist da recht gut beschrieben, wenn man so ein bisschen bastelaffin ist.
Ja. Ja, es ist ein Hoch auf die Modding-Community.
Ja, in der Tat.
Weil Modding hält viele Spiele immer noch sehr lange am Leben. Bestes Beispiel ist halt Half-Life. Nach 25 Jahren erscheint jetzt demnächst die Mod der Mods, ne? Half-Life Escape 2.0. Das Remastered, egal. Ist immer noch nicht draußen übrigens, meine Half-Life-Mod, weil das in Einbauen in Steam
zu langsam.
So. Ja, zu langsam nicht, aber es ist halt schon sehr aufwendig, das Ganze. Und dann musst du natürlich auch, also da bin ich tatsächlich erstaunt gewesen. Ich habe dann die Dateien als auch die Webseite dann gesagt, so, prüf das mal. Und dann haben die es geprüft. Und tatsächlich hat wohl auch jemand dann von Steam meine Mod runtergeladen und entsprechend gestartet und festgestellt, da funktioniert das nicht und jenes nicht. Und das muss ich dann halt auch noch korrigieren und so weiter. Also wirklich Hut ab davor, dass die wirklich zumindest fürs erste Mal, danach kannst du ja tun lassen, was du willst, so da wirklich prüfen, dass das, was du da releasen möchtest, auch funktioniert auf Steam. Und jetzt warte ich noch auf Rückantwort und dann geht dann hoffentlich die Webseite online und ein Release-Datum habe ich auch schon eingetragen. Schauen wir mal. Aber dank solcher Sachen wie jetzt halt auch meiner Mod und viele anderer Mod und halt das, was du dann gespielt hast, Wolfenstein und so weiter, sind halt solche Spiele heutzutage immer noch in aller Munde. Nicht jetzt bei der Jugend nicht unbedingt, aber so in unserem Alter würde ich sagen, doch sehr beliebt. Stelle ich auch immer wieder auf der Arbeit fest, wenn ich wieder irgendwelche Leute treffe, die dann auch zocken. Was ich aber immer wieder erstaunlich finde, ist halt, was dann ist, die Modder teilweise schaffen, aus der betagten Engine dann noch rauszuhauen. Weil du ja auch gerade sagtest, hier Blumeneffekte und sowas, gab's früher ja alles gar nicht. Ne, du hast früher deine statische Pixeloptik da gehabt und jetzt hast du da Beleuchtungseffekte und glänzen hier und überstrahlen da. Es ist schon cool. Da kann ich immer noch diese eine, das ist, läuft eigenständig. Wie heißt das irgendwie? Irgendeine Wolf, auch, das ist auch sowas wie Wolfenstein Agony auf was auch immer. Müsste ich nochmal nachgucken. Habe ich irgendwann mit Dennis ja drüber gequatscht.
Also, da gibt's
ja. Mega geil, das Teil.
Da ist schon krass, ne? Also, das sind, da denke ich immer, ich stelle mir da Leute vor, die in ihrem echten Leben vielleicht wirklich, ja, Programmierer oder Softwareentwickler sind und die halt irgendwie eh schon so ein Skillset haben und gleichzeitig aber auch wirklich Fans der ersten Stunde vielleicht früher waren. Meistens sind es ja auch wirklich Leute, die dann schon ein bisschen älter sind.
Ja.
Und die dann so eine Fingerübung machen, ne? So nach dem Motto, ich stelle mir jetzt selbst die Herausforderung, so eine Engine zu reverse-engineeren, wenn nicht jetzt der Hersteller auch manchmal so natürlich so nett ist und sagt, ey Leute, ja, wir haben so eine Fanbase, dieses Spiel ist jetzt auch, hat auch sein Geld gemacht, ne? Ja. Warum sollten wir nicht einen Source-Code releasen und sagen, hier, da könnt ihr euch das angucken, wie es programmiert ist und da kann man natürlich viel schneller Ableitung machen, als wenn man sowas ja zurückabwickeln muss, ne?
Ja, genau.
Reverse-engineeren. Und ja, wenn du überlegst, das ist heutzutage ja tatsächlich aufgrund dieser Boomer-Shooter-Welle, wie das Ding ja genannt worden ist, ne, dass man wirklich sagt, das ist dein Papas, ne, für die Leute, die jetzt jünger sind und sowas wie Fortnite spielen hier, das ist dein Papas 3D-Shooter, so ungefähr, der hat damals Doom gezockt, ne, bis zum Erbrechen oder ein Duke Nukem Multiplayer-Match, Shadow Warrior, Blood, was auch immer das alles für Klassiker gab. Da ist es auch erstaunlich, dass da tatsächlich ein paar große Titel ja auch rausgekommen sind, zum Beispiel dieses Iron Fury, hieß es jetzt Iron Fury?
Ja, das war auch so total die Retro-Optik gewesen.
Das ist nicht nur Retro-Optik, das ist tatsächlich die Build-Engine von Duke Nukem. Das ist nicht, ja, die haben die wirklich genutzt. Das ist ja das, was mich fasziniert hat, nach dem Motto, wir könnten das jetzt so aussehen lassen wie, und eigentlich ist es auf Unity programmiert oder irgendeinen anderen. Nein, es ist wirklich die Build-Engine. Zack, fertig so, ne? Sie haben wirklich die Tools genutzt, die auch 1996 für die Nukem zur Verfügung standen und haben einfach darauf dann dieses Spiel gebaut, ne? Mit klar modernen Tweaks, aber es ist halt, ne, das finde ich halt schon ziemlich faszinierend, zu sagen, wir wollen das Feeling so authentisch wie möglich, also nutzen wir auch nur echte Teile von früher, so ungefähr, ne?
Ja, aber was bin ich froh, dass ich nicht mit dem Original Half-Life-Map-Editor arbeiten musste, sondern es den Just Another Creation Kit gibt, kurz Jack, der modern ist und ich damit alles bauen, weil mit dem früher Worldcraft, dann irgendwann Hammer, die letzte Version, ist es einfach teilweise echt gruselig gewesen. Deswegen ich mir dann diesen Editor dann gekauft habe, der echt Gold wert war. Und wenn die dann auf diesen Uralt-Dingern da was bauen, was ja teilweise noch schrecklicher aussah, naja, gut.
Aber Ist auf jeden Fall krass. Also, wie gesagt, da könnte man auch einen ganzen Podcast drüber
Ja.
machen. Die besten Doom-Mods, die besten, was weiß ich, die besten Tools, um Spiele auf neuen Maschinen quasi spielen zu können. Da bin ich so irgendwie tief ins Rabbit Hole schon reingegangen, dass ich da irgendwie stundenlang drüber irgendwie philosophieren könnte. Aber genau, das heben wir uns für ein anderes Mal vielleicht auf, wenn da Interesse besteht.
Ja. Nee, das können wir auf jeden Fall mal. Wir wollten ja eh mal einen Podcast machen rein zum Thema Modding und so. Da kann man
Stimmt.
sowas wunderbar mit einbauen. Da gerade Modding, ja gut, Mod würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ja auch was gespielt. Das hatte ich im letzten Podcast mit dem Dennis schon erwähnt, da habe ich ja so eine Portal 2 Mod gespielt. Und danach war ich irgendwie voll im Portal-Rausch und habe
Ist
dann
das diese
Portal.
neue, die rausgekommen
Ja,
ist,
genau.
diese, die lange in der Entwicklung war, diese offiziell abgesegnete auch? Diese, ja.
Genau, was halt sich wirklich anfühlt wie ein offizieller Titel.
Portal Revolution,
Ja,
Evolution,
genau, da gibt es ja
irgendwie
zwei
so, ja.
Teile von, so gesehen. Das war jetzt der zweite Teil, der erschienen ist. Und wie gesagt, das fühlt sich echt an, also ich hätte auch Geld dafür bezahlt, tatsächlich. Und dann habe ich Portal 2 angefangen und habe das dann gespielt, spiel so vor mich hin. Und dann ist mir eine RTX-Grafikkarte in die Hand gefallen. Und nachdem ich das umgebaut hatte, habe ich dann Portal RTX installiert, um halt mal anzuschauen, was mit diesem RTX überhaupt möglich ist. Und habe davor kurz Portal 1 gespielt, um mir das nochmal zurück in Erinnerung zu holen, habe dann RTX gestartet. Und auch wenn Portal ja grafisch immer sehr, sehr einfach ja eigentlich war, ne, das ist schon, was so Lichteffekte und Reflexionen, so war alles
Ja.
ausmachen, ne? Was ich aber viel schrecklicher finde eigentlich ist, dass das Spiel, gut, ich habe eine sehr hohe Auflösung, weil ich so einen Ultra-Widescreen-Monitor habe, aber das Spiel läuft trotzdem statt mit seinen 200, 300 FPS pro Sekunde, ne, FPS ist ja Frames per Second, läuft das nur mit 30, 40 ungefähr, durch diese
Hey.
ganzen Grafikeffekte und sowas,
Krass.
ne? Gut, das Portal RTX ist ja auch eigentlich nur, um zu zeigen, was ist machbar.
Tech-Demo-mäßig wahrscheinlich nicht,
Genau. Viel
ne?
optimierter wird wahrscheinlich dann irgendwann Half-Life 2 RTX sein, weil da ist ja ein richtiges Team dran, das mit den Assets und allem drum und dran umzubauen und sowas. Da bin ich mal gespannt. Aber das ist schon krass geil, was diese RTX-Technik kann.
Wenn es das Original-Feeling nicht zu sehr verfälscht, also viele Leute, um da noch mal kurz einzuhaken, waren ja auch sehr zwiegespalten, was diese Quake 2 RTX-Version angeht. Ne? Du kriegst ja, wenn du Quake 2 besitzt, bei Steam oder bei GOG, kriegst du die Quake 2 RTX-Version gratis dazu.
Ja.
Und ich fand, das hat, sag ich mal, das Feeling des Spiels doch schon arg abgeändert. Für mich jetzt nicht zum Schlechten, aber man muss es halt mögen. Ne? Das ist halt wirklich irgendwie, ja, man verkleidet halt irgendwas, ne? In einem anderen Gewand und dann wird es vielleicht zu was ganz anderem. Das mag so einem Puristen vielleicht nicht gefallen, ne?
Das stimmt.
Also.
Wobei das bei Portal halt der Sprung nicht so stark, weil die Optik ist im Grunde die gleiche geblieben. Die Texturen waren dann teilweise ein bisschen anders, aber dieser Look ist, Look and Feel ist eigentlich identisch geblieben. Nur mit dem Unterschied, dass alles nochmal eine Ecke detaillierter aussieht, hochauflösender und so, wenn du durch irgendwelche Glasscheiben guckst, dass sich
So
das richtig
Echtzeit,
bricht im Licht und die
ja genau,
Reflexion dazu.
Echtzeit.
Richtig cool, also echt erstaunlich, was diese Technik alles so bringt. Und diese ganzen Effekte merkt man teilweise gar nicht, wenn man solche hochglanzpolierten Spiele spielt, die halt auf Realismus getrimmt sind, weil da empfindest du das als ist es halt da. Das beste Beispiel, was ich ja ganz am Anfang erwähnt hatte, ist Division eigentlich, weil die Snowdrop Engine, die da haben, die sieht wirklich klasse aus, hat viele verschiedene Grafikfeatures und es ist wie es ist, Teil 2 sieht halt verdammt gut aus. Eben weil die halt diese ganzen Shader und Reflexionen, die ganzen anderen Scheiß da halt haben. Da fällt einem diese ganze Spielerei, die es halt so gibt, gar nicht so auf. Was halt, wenn du so ein älteres Spiel nimmst und einmal mit so einer, ja, wie soll ich sagen, neuen Gewand steckst, wie jetzt auch bei der Mod oder sowas, was du erwähnt hattest, dann fällt das halt direkt da auf, ne?
Wobei das ist auch das Problem, was ich auch mit neuen Spielen oder mit aktuellen Spielen manchmal habe. Für mich ist das schon zu viel Ablenkung, weil alles gleichwertig gut aussieht und jedes Detail schreit irgendwie um Aufmerksamkeit, wo mein Auge dann hingezogen wird und mir fehlt da manchmal so der Fokus. Alte Spiele haben halt irgendwie, haben halt wie so einen Tunnelblick manchmal. Ne? Du hast halt schon ein besseres Fokussieren auf Gameplay-Elemente oder auf grafische Highlights, währenddessen heute manche Spiele einfach so viel Bombast schmeißen. Also ich glaube, in Red Dead Redemption 2 hätte ich 5 Stunden lang Grashalm mal angucken können oder ein Pferd beim Kütteln. So, weil es einfach so gut alles gemacht ist. Du denkst, ja, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, hier mich mit zu beschäftigen. Ne? Es ist alles gut. Das ist halt, kann auch mal schlecht sein, also das für die Aufmerksamkeit. Aber gut.
Das hatte ich ein bisschen die Problematik, als ich bei meiner Half-Life-Mod gebastelt habe. Ich wollte ja schon ein auch so ein Look and Feel rausholen, wie als ob das wirklich so ein drittes offizielles Half-Life-Add-on ist, was so Anfang der 2000er erschienen ist. Weil du kannst grafisch halt noch so viel mehr da rausholen.
Mittlerweile wahrscheinlich auch.
Ja, ja, und das läuft dann trotzdem flüssig auf den PCs. Also es gibt Mods, Half-Life-Mods, die sehen so gut aus. Und ich habe mich teilweise auch dabei erwischt, dass ich mich dann in Details und so weiter verloren habe. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich vereinfache die Struktur jetzt alles, eben weil es halt einfach zu anders, zu detailliert, zu hochauflösend aussieht. Ich habe teilweise Texturen gebastelt, die waren dann, also zu dem Zeitpunkt konnte er maximal 256 Pixel große Texturen verarbeiten. Jetzt kann Half-Life größere verarbeiten seit dem 25-Jahre-Patch, wo ich dann auch Texturen gebastelt habe, die dann so hochauflösend waren, wo ich mir dachte, das kannst du nicht bringen, die musst du jetzt verkleinern. Habe ich die auf die Hälfte oder sowas verkleinert, die Texturen. Eben damit du nicht so einen Stilbruch da drin hast oder der Fokus halt auf Dinge gelegt wird, der uninteressant ist. Das muss man halt als Entwickler ja dann auch noch irgendwie da so rauskriegen. Ja, viele schaffen es, einige nicht. Macht nichts. Egal, ich wollte nicht abschweifen. Auf jeden Fall habe ich Portal RTX gespielt. Und bin jetzt ein wenig traurig, dass die RTX-Grafikkarte, die ich da drin habe, von der Lautstärke her etwas anders ist als die ich davor hatte. Weil ich habe vorher...
Flughafen.
Ja, fast. Also noch nicht so schlimm. Aber ich hatte vorher eine 1080 Ti. Und habe da von Arctic Cooling einen Lüfter drauf geprügelt. Und die Grafikkarte ist dadurch gefühlt wie so eine 4090 von der Größe her. Ist aber, egal was ich gespielt habe, immer flüsterleise gewesen. Was jetzt natürlich nicht mehr der Fall ist. Machst du nix?
Ja.
Ist halt so. Jetzt haben wir, glaube ich, genug über Spiele geredet. Ach nee, da gefällt mir, du hast ja auch ein Spiel gespielt. Was ja, du hier wobei, noch gar nicht erwähnt hast.
Genau, gespielt habe ich es tatsächlich in der Version, die ich mir jetzt geholt habe, noch nicht, um das mal vorwegzunehmen, aber gespielt habe ich es auf dem ursprünglichen System, wo es rausgekommen ist. Und zwar, die Rede ist von Sam's Journey.
Jo.
Ursprünglich auf dem C64 erschienen, und zwar 2017, also schon,
so lange ist es schon
eine ganze Ecke her. Ja, ich habe auch vorhin nochmal beim Nachrecherchieren gestaunt und dachte mir, das kommt mir eigentlich ein bisschen näher vor. Ist ein qualitativ sehr, sehr hochwertiges Jump'n'Run fürs C64, halt ein sehr spätes Spiel von der deutschen Entwicklerschmiede Knights of Bytes, die sehr spät erst angefangen haben, C64-Spiele zu entwickeln, nämlich, ich glaube, gegründet 1990 in Barmstedt. Das hört sich irgendwie so ein bisschen nach Bayern an, finde ich irgendwie. Müsste man jetzt mal auf der Deutschlandkarte gucken, ich weiß es gerade nicht. Das gucke ich jetzt mal.
Barmstedt in Schleswig-Holstein.
Oh, okay, dann nehme ich alles zurück. auf jeden Fall haben die recht spät angefangen, technisch sowie qualitativ oder auch spielspaßtechnisch sehr hochwertige Spiele zu entwickeln, aber auch nicht viele. Also ich lese dann hier 97 zwei Spiele und 2005 noch mal eins, also wenig, aber wohl sehr beliebt unter den Fans und halt eben dafür auch, sag ich mal, gefeiert, dass sie halt, naja, sag ich mal, in Anführungszeichen ein totes System finanziell irgendwie dann beliefert haben. Aber ich denke mal, die sind da auch in gute Gesellschaft wiedergekommen, weil ja doch mittlerweile relativ viele Retro-Titel, wie du gerade schon gesagt hast, für für Systeme rauskommen, die auf einmal technische Möglichkeiten aufzeigen, von denen man damals gar nicht gedacht hätte, dass die Plattformen die überhaupt besitzen. Ne? Also da ist mittlerweile ist das Know-how und ich sag mal, die Programmierer kennen diese Maschinen dann so in- und auswendig und jeden Trick, den man irgendwie noch anwenden kann, um das letzte Bit noch rauszuquetschen, ist mittlerweile rausgefunden oder bekannt oder wie auch immer. Ne?
Und Sam's Journey ist da ein gutes Beispiel, was machbar ist.
Ja, also ich glaube, wurde hier gewertet als beliebtestes Jump'n'Run auf dem C64, was hart ist, wenn man bedenkt, dass es eigentlich immer Giana Sisters, glaube ich, war, würde ich jetzt fast, also in
Ich glaube
deutschen
auch, ja.
Landen zumindest, ne? Ja, weil es halt technisch einfach so aufwendig ist, ne? Und auch so in seiner Machart mit der Oberweltkarte und so weiter, ne? Das ist alles so ein bisschen aufgemacht wie so eine Mischung aus Super Mario Brothers 3, auch so ein bisschen fast schon in Richtung Super Mario World auf dem NES, so von der Optik her. Weil ich fand, so früher die klassischen Plattformer waren eigentlich immer Level 1 von 1, Level 1 von 2 und dann war halt Ende. Und so Oberweltkarte war für mich immer so ein bisschen eher Konsole.
Naja, das
Das habe ich eher
stimmt.
mit Konsolenspielen
Ja, es
verbunden.
ist halt da auch erst eingeführt worden. Im Grunde erst mit Mario Bros. 3, ja, ne? Vorher gab es das ja gar nicht.
Genau, und ja, auch sehr umfangreich. Also es sind halt irgendwie 30 Level in drei Welten. Das ist auch schon nicht wenig, finde ich, ne? Und so vom Spielprinzip her ist das so eine Mischung aus, ja, wie gesagt, klar, jeder Plattformer ist so ein bisschen Super Mario, ne? Man hüpft halt immer auf Gegner drauf. Das ist eine Möglichkeit. Aber es ist auch so eine Mischung aus, ja, es gibt so ein paar Spiele, dieses Prinzip des Power-Up verändert irgendwie die Werte der Spielfigur oder die Fähigkeiten der Spielfigur haben. Da fällt mir jetzt ein, sowas wie ein Kirby, wie Mario, hatten wir von Super Mario 3 besonders, ne, mit was weiß ich, Tanuki Mario fliegt und
Genau.
Feuerball Mario und auch dieses NES-Spiel Little Nemo. Ich weiß nicht, ob das einer kennt. Das ist von
Ah, ich jetzt nicht.
diesem strangen Animationsfilm von so einem Kind, was halt ins Traumland fliegt irgendwie und da kannst du halt auch so verschiedene Tiere mit Bonbons füttern und dann hast du deren Fähigkeiten. Der Frosch hüpft hoch und was weiß ich nicht alles. Ne? Also so ähnlich ist es da auch und zwar findest du dann Power-Ups und verwandelst dich dann anhand von Kostümen, ich weiß gar nicht, wie viel es da gibt, 6 oder 7, glaube ich, verwandelst du dich dann einmal in Piraten, der dann ein Schwert hat, dass man nach vorne halt so einen relativ großen Radius hat, womit man Gegner dann besiegen kann oder ich glaube, es gibt einen Ninja, der kann dann Warjump machen und solche Geschichten. Also ist ganz cool gemacht, ne? Und du sammelst dann klassisch, ich glaube, Diamanten in dem Fall, anstatt Münzen, ne? Also, sag ich mal, vom Grundprinzip her überrascht einen beim Jump'n'Run heutzutage, glaube ich, kaum noch irgendwie was. Es muss halt in seinem Gesamtpaket, so optisch, Stimmung, Musik, sehr schön sein. Und die Musik ist auch ein Knaller, weil wir alle kennen den SID-Chip. Und
Jo.
wenn man den gut beherrscht, dann holt man da wirklich sehr schöne Sachen raus.
Das
Und
stimmt.
ja, kann ich halt nur sehr empfehlen.
Dann bin ich mal
Das Ganze.
gespannt, wenn du die CNES-Version dann mal reinprügelst und mal spielst, weil ich kenne halt nur Screenshots davon und die C64-Fassung sieht schon sehr gut aus. Aber die hat halt das Manko, die hat halt nur 160 zu 200 Pixel und 16 Farben. Und der NES hat da eine etwas höhere Auflösung. Und die Farbsprites müssen auch nicht immer doppelpixelig sein, sondern können auch ein Pixelfeld groß sein. Und von den Bildern her sieht das schon besser aus als der C64.
Ist
Tontechnisch wird es
ja
wahrscheinlich hinterherhinken.
tontechnisch, ich hab mir ein extra Video mal angeguckt davon, im Vergleichsvideo. Ja, genau, die Farben sind brillanter. Es, wie gesagt, können gleichzeitig mehr Farben, glaube ich, dargestellt werden. Video schlagt mich nicht. Technisch weiß ich es jetzt nicht. Was auf dem NES aber auf jeden Fall besser sein wird, denke ich mal, ist die Fähigkeit zu scrollen, weil ich glaube, das NES hatte damals auch schon durch einen eigenen, diesen PPU-Chip, diesen Grafikchip, ich glaube, eine bessere Scrollfähigkeit als ein C64, die besessen hat. Aber auch da möchte ich mich nicht festlegen, aber das war immer so ja die Krux früher, dass oft Scrollen irgendwie auf Konsolen tatsächlich auf frühen PCs ja nicht wirklich gut möglich war. Aber ne, deswegen ja auch, um wieder die Brücke zu It Software zu schlagen. Commander Keen ist ja deswegen so ein Hit gewesen, weil es halt flüssiges Scrollen ermöglichte bei einem Jump'n'Run. Das haben die ja auch irgendwie programmiert bekommen, obwohl es vorher technisch irgendwie nicht so einfach war, das überhaupt irgendwie den Grafikspeicher so schnell quasi zu refreshen, dass man ein vernünftiges Scrolling hinbekommen
Ja,
hat.
und selbst beim C64 hat man es, der hat ja keinen Software-Scrollen gehabt, glaube ich, oder hatte den Hardware-Scrollen? Ich weiß es gar nicht mehr.
Da bräuchten wir jetzt wieder so einen Experten oder einen, der
Ja.
sich besser vorbereitet hat als ich.
Ja, genau. Weil ich
Also
weiß
da
nur,
möchte ich nichts
dass viele
Falsches sagen.
Spiele doch immer sehr smooth am Scrollen, außer Manic Mansion, das war am Scrollen nicht besonders smooth, aber so die meistens Ballerspiele, die man da gespielt hat, das Scrollen war immer sehr, sehr, sehr angenehm. Was der C64 nicht konnte, war hier dieses, wie heißt das, Parallax-Scrolling oder sowas, dass der Hintergrund im Hintergrund langsamer sich bewegt als der Vordergrund oder sowas.
Mehrere Ebenen, ja, genau, übereinander,
aber,
genau.
Aber selbst das kriegt man ja heutzutage hin mit passender Programmierung.
Ja, und also die Musik ist da tatsächlich auch auf dem NES ziemlich gleich geblieben. Man hat da, glaube ich, wirklich versucht, den SID-Chip auch beizubehalten von dem Klang her. Ne? Also das hört sich an, finde ich, schon sehr C64. Es gibt so klassische Tunes, wie man sie auf dem NES kennt, so wie zum Beispiel der Soundtrack von DuckTales, legendär, ne? Das Mondthema oder so. Ich finde, da weiß man immer sofort, okay, das ist, für mich ist das irgendwie, vielleicht ist das nur in meinem Gehirn verknüpft, weil ich die Spiele halt damit verknüpfe auf der Plattform, aber für mich, finde ich, gibt es schon so ein NES 8-Bit-Sound und der SID-Chip ist halt meiner Meinung nach immer noch ein bisschen anders bei den meisten Spielen gestrickt gewesen, aufgrund seiner technischen Ausprägung.
Das war ja halt ein richtiger Synthesizer und die meisten anderen hatten ja dann Instrumente gespeichert. Und der hat ja alles synthetisiert. Ich weiß gar nicht, wie es beim NES der Fall war, ob der auch einen Synthesizer hatte. Oder
Soundchip-Instrumente. Weiß ich nicht, was da benutzt worden ist. Ich weiß ja nur vom Mega Drive, da war es ja der Yamaha auch irgendwas schieß mich tot Chip. Und ich finde, gerade der Mega Drive hat halt so einen ziemlich geilen Bass-Sound, so metallischen, was beim Super NES halt alle sehr, schon eher wie Musik sich, sag ich jetzt mal, ne, vielleicht auch fälschlicherweise angehört hat, dass es ein bisschen runder in sich war und alles ein bisschen smoother ineinander übergegangen ist. Da hatte der Mega Drive so eine dreckige, auch so einen harten Synthesizer-Ton irgendwie. Ja. Und das fand ich immer ganz cool, ne? Nichtsdestotrotz, habe ich, das ist noch eine kleine Story dazu, ich weiß nicht, ob du das manchmal auch schon gemacht hast, dass du wirklich mal irgendein Projekt ganz witzig findest und sagst, okay, ich bestell mal so eine Edition vor, weil Sam's Journey für ein C64 kannst du auch auf Modul bestellen, ne?
Genau.
Bei Protovision, glaube ich, heißt es da, die Firma, und Sam's Journey ist jetzt vertrieben auf dem NES über Polyplay. Ich kann sogar sein, dass das beides wieder deutsche Vertriebe sind, habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Ich glaube, Protovision auf jeden Fall, aber Polyplay weiß ich nicht.
Protovision klingt so voll wie so eine Firma aus dem Ostblock.
Ja, auf jeden Fall habe ich beim C64 gesagt, ja, ich könnte mir jetzt so eine Card bestellen, weil ich habe ja auch noch einen umgebauten C64 mit einem Slot hinten drin, der funktioniert, ne? Aber irgendwie war ich da nicht so rallig drauf. Und dann habe ich aber gesehen, dass sie angefangen haben, das Ganze aufgrund, dieses Jump'n'Run bietet sich halt irgendwie schon an, auch auf einem NES 8-Bit dann irgendwie zu laufen. Okay. Und dann haben sie die ersten Bilder gezeigt. Und wie gesagt, es war halt alles noch ein bisschen farbenfroher und noch ein bisschen polierter als auf dem C64. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass man vorbestellen konnte für
Shut up and take my money.
Genau. Das ist immer das Schlimme bei so Vorbestellsachen, die dann erst in 2 Jahren an dich ausgeliefert werden. Ich mache das nicht oft. Ich vergesse das dann. Und irgendwann bimmelt dann so die Nachricht in deiner Liefer-App so, ey, ihre X wurde auf den Weg geschickt. Denkst du, was habe ich denn da gekauft? ich habe echt gedacht so, hä? Und dann geguckt, Polyplay, Moment. Ach ja, Sam's Journey so. Oh, die haben mich nicht genappt. Die haben wirklich ausgeliefert. So, ich hätte es fast vergessen, ihr Schlingel, ne?
Ja, also ich persönlich kenne es jetzt nicht, aber die Katze hatte sowas immer mit einer Figur. Die hat immer mal eine Figur vorbestellt, weil sie sagt so, die muss ich haben. Und immer mal Jahre später plötzlich so eine E-Mail, die dann auch kam, so, die Figur wird jetzt verschwinden. So, verdammt, was habe ich da gekauft? Bis dann recherchiert hat und irgendwann mal rausgefunden, ach, die war das. Und ich kann mir genauso vorstellen, wie du da so sagst, so, was? Ach, da war ja was.
Ja.
Ja, cool.
In der Tat sehr, 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 sehr strange.
Okay. Ja, dann sind wir auf was das Spielbericht mal gespannt, weil es ist ja schon anders, mit einem Joystick oder mit einem Controller zu spielen. Wobei du auch natürlich so einen Controller auch an den C64 anschließen kannst. Aber ich glaube, Sam's Journey hat halt ja auch, glaube ich, das Problem auf dem C64 gehabt. Der kann ja nur einen Feuerbutton benutzen. Du musst wahrscheinlich noch mit der Leertaste arbeiten oder so, ne?
Ja.
Ja, das ist halt bei dem NES nicht der Fall, ne?
Also, wie gesagt, reinguckt habe ich noch nicht. Packung ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und ich sehe auch schon hier, wenn ich mal gucke, ich habe die Standard-Edition gekauft, für 60 Euro war es, genau, weil ich natürlich nie jemand bin, der sich irgendwie so eine ultra-limitierte Rare Minzy Edition für 200 Euro kaufen würde. Aber ich sehe schon, tatsächlich, der Karton ist natürlich größer als ein NES-Modul, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, wenn ich hier gucke, was da alles drin ist, ein Spielmodul, entweder PAL oder NTSC. Ich habe natürlich als alter PAL-Hans die PAL-Version genommen, mit Staubschutzhülle. Liebevoll gestaltete Anleitung, sehe ich ja auch, ja, farblich gestaltet. Weltkarte des Spiels. Abstandshalter im Schatzkartenlook. Säckchen mit Diamanten aus dem Spiel, finde ich auch ganz witzig. Und 7 Sam-Kostümkarten. Also gibt es wohl 7 Kostüme. Ich hatte vorhin nicht, wusste ich nicht mehr, ob 6 oder 7 sind. Genau, da siehst du halt die ganzen Verwandlungen, siehst du auf den Karten. Ist ganz nette Spielerei. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber für, sag ich mal, den Standardpreis, wo du auch sonst ein Modul für kriegen würdest, bei so Retro-Sachen kriegst du ja manchmal so 50 bis 60 Euro ein neues NES-Spiel, sag ich mal, ja, ne? Müsste jetzt ja irgendwie nicht der ganze Wumms noch dabei sein.
Ja. Ja, das ist doch sehr cool. Allein, dass du halt dann so ein Cartridge in der Hand hältst, die Form und Aussehen vom Original haben und kompatibel ist natürlich.
Ja.
Ah, wunderschön. Schön, ist das schön. Bin mal gespannt, ob die dann, oder hast du davon was mitbekommen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt die wichtigsten 8-Bit abgearbeitet, so gesehen, wir gehen jetzt auf 16-Bit?
Deshalb wäre die Frage, ob das so Entwickler sind, die sagen, wir kennen uns da auch aus, wir haben da auch Bock drauf, oder ob die wirklich sagen, unsere Expertise und unser Bock liegt auch in 8-Bit. Deshalb, ne, ein 8-Bit-Computer, eine 8-Bit-Konsole, das passt schon. Weiß ich nicht. Vielleicht eher Nachfolger oder so. Also bei manchen Sachen müsste ich auch kein 16-Bit von haben manchmal. Es gibt so Spiele, die haben in 8-Bit, fand ich die irgendwie cooler. Also.
Ja.
Aber wer weiß, ne?
Eben. Oh, ich sehe gerade, ich bin auf der Seite gelandet. Du könntest sogar einen Sam's Journey NES-Controller bestellen.
Ja, habe ich jetzt auch ungesehen, ja. Wobei der wahrscheinlich so eher so, ich habe noch nicht das Bild mehr angeguckt, ob der so umgebrandet und irgendwie nicht so ganz so gut aussieht. Ich weiß es nicht.
Ja, oder ist halt weißer Controller, du stellst auf Kassette, auf Musikkassette, den NES-Soundtrack.
Das ist auch ganz witzig.
Das ist echt cool. Und für einen 10er nur.
Das finde ich nicht schlecht, ja.
Ja.
Poster. Ja.
Ach, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, huschen wir zum nächsten Thema. Wir beide sind ja Zocker der alten Tage und haben in den 90ern, das ist wahrscheinlich eher in den Anfang 2000er, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gespielt habe, Fallout gespielt.
Oh ja.
Und so im Laufe der Jahre sind ja so ein paar Titel erschienen und Paid-Ons und so weiter. Und irgendwann mal kamen die ja auf die Idee, Amazon, und sagte, wir können auch eine Serie. Und wir hatten ja über den ersten Trailer mal gequatscht und jetzt ist der zweite, wahrscheinlich der finale Trailer rausgekommen, weil der hat ja nicht nur Release-Datum rausgegeben, was ja sowieso schon feststand, sondern auch noch die Tatsache, dass alle Episoden gleichzeitig veröffentlicht werden. Also meine kurze Einschätzung zu dem Trailer ist eigentlich nur, ja geil, habe ich Bock drauf. Also es sieht aus, als ob das einfach ein Trailer für Fallout 5 ist. Dass die endlich mal eine neue Grafikengine rausgeholt haben und gesagt haben, wir fahren jetzt nach zur Westküste, weil das ist ja Los Angeles, wenn ich das richtig gesehen habe, und machen da den neuen Fallout-Titel. Allerdings also nicht aus der Sicht aus einem Protagonisten, sondern aus der Sicht von 2 oder 3 sogar. Ich weiß nicht, konnte ich nicht noch nicht so einschätzen, aber ich glaube, man sieht einmal aus der Sicht von der Frau aus dem Vault. Ich weiß jetzt noch nicht den Namen gerade, hatte ich vorher noch gesehen, aber habe ich mir nicht gemerkt. Und einem Brotherhood of Steel-Soldaten. Und dann ist noch der Golem da oder Ghoul da zu sehen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Gegenspieler. Aber alles in allem sieht das nach richtig viel Spaß aus. Und wenn die Serie erscheint, am 11. April, übrigens streiche ich das im Kalender an, weiß ich, werde ich auf jeden Fall sitzen und nicht unbedingt alle Folgen gleichzeitig durchgucken, aber sehr viel Spaß damit haben. Wie siehst du das?
Ich bin ja immer tatsächlich sehr skeptisch bei vielen Dingen. Also ich bin ja auch einer der Leute, die damals beim ersten Resident Evil Film mit Mila Jovovich geschrien hat. Und als der zweite rauskommt, habe ich mir gedacht, der erste war gar nicht so schlecht.
Tatsächlich war der erste wirklich, gar nicht so schlecht.
Wurde es wirklich immer, also, ne?
Immer beschissener
wurde. Irgendwer hat richtig reingeschissen ab da so, ne? Wurde ehrlich gedacht, okay, wie kann man denn so ein einfaches Konzept von trashigem Zombie-Film nicht einfach auch so trashy und augenzwinkern, sondern das Originalspiel ist ja eigentlich, es ist sich dessen irgendwie bewusst, aber es macht auch keinen großen Hehl draus, dass es halt irgendwie trashy ist. Mag halt an der Barriere aus dem Japanischen liegen, dass denen das auch nicht bewusst war, was sie dafür komisch. Ist auch Wurst. Auf jeden Fall deswegen bin ich gebranntes Kind und bei solchen Videospiel-Adaptionen, das ist ja auch so ein böses Wort, ne?
Ja.
Denke ich immer nur so, ja, Cash Grab, keine Ahnung, dann hat wieder irgendeine Firma mit Geld um sich geworfen und irgendein Streaming-Anbieter hat wieder mit der Shotgun geguckt, wo Projekte verteilt werden können und hat irgendwo Geld hingeworfen.
Jo.
Ne? So. Und da bin ich halt sehr zynisch und denke mir immer so, das hat ja schon ein paar Mal sehr gut funktioniert. So, und dann kam der Trailer, der erste Trailer, und da habe ich mir schon gedacht, okay, ich sehe nicht irgendwie offensichtliche schlechte Greenscreen-Effekte, ich sehe keine Plastikkostüme. Und dann gefiel mir auch noch so der beißende Humor und auch schon die Andeutung, dass es auch ein bisschen brutaler zugehen könnte, was ja nun mal auch dem Ausgangsmaterial halt nun mal entgegenkommt, ne?
Genau.
Und wie oft hat man gesehen, dass irgendeine Sache für eine Serienadaption oder einen Kinofilm halt, sag ich mal, so weichgespült worden ist, dass man es halt jedem vorsetzen kann. Damit man, ne, also was weiß ich, so Klassiker wie Robocop als Zeichentrickserie für Kinder, eine
Ja,
Samstagmorgenserie, wo ich
stimmt.
mir auch gedacht habe,
Ich
ey
erinnere mich
Leute, habt ihr
vage.
mal das
Wie
Original
hast genau, hast du mal
gesehen?
die Vorlage
So,
gesehen?
genau, habt ihr überhaupt gewusst, was Paul Verhoeven mit aussagen wollte? Es hat überhaupt nichts mit irgendeiner vielleicht verdaulichen, aber ist auch Wurst. So, ne? Und genau solche Angst habe ich dann immer, dass man sagt, okay, das Endprodukt, das da bin ich halt schon fast sauer, wenn ich mir das angeguckt habe, weil mir das meine guten Gedanken an die Grundidee halt versaut. So, Indiana Jones 5. So, ja, ne? Und
Ja.
ja, sie haben da, also mir schien so auf den ersten Blick für mich, als hätten sie da wirklich sich darauf bedacht, was denn so diese Grundprinzipien von Fallout, dieses der zynische Pseudo-50er Jahre Atomangst, beziehungsweise in dem Fall gemixt mit so einer, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mr. Rogers trifft Mad Max. Es ist halt irgendwie so eine ganz komische Mischung aus so heile Welt, 50er Jahre, ne? Weiße Gartenzäune und dann eben fällt die Bombe und danach läuft halt jeder in der Rüstung rum oder ist ein Ghoul oder sonst irgendwie was und ist halt
Ja.
alles sehr, 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 sehr zynisch, ne?
Wobei das Interessante ja ist, eben halt dieser Look, alles so 50er Jahre, spielt aber trotzdem, also die Bombe ist trotzdem im Jahr 2077 gefallen. Also in einer Zukunft,
So eine Retro-Zukunft, ne?
wo
Ja.
Autos mit Atomtriebwerken durch die Gegend gefahren sind und sowas.
Sehen aber
Und
aus wie ein Cadillac, ja.
genau. Und diesen Look, den haben die ja auch im Spiel, wollte ich schon sagen, in der Serie ja auch eingefangen. Man sieht ja besonders im zweiten Trailer, ja, werden die Fernseher ja oft eingeblendet, die man auch aus den Spielen kennt und sowas. Und die Roboter. Also das fand ich wirklich einen riesengroßen Pluspunkt, dass man nicht hingegangen ist und gesagt, wir müssen jetzt optisch das noch viel geiler machen, als es in Anführungsstrichen natürlich, viel geiler machen. Weil wir es können, wir im Fernsehen, wir haben die Möglichkeit dazu, dass man da wirklich gesagt hat, wir haben die Vorlagenoptik, wir halten uns daran. Selbst die Helikopter sehen so aus wie im Spiel und die Powerrüstung und deshalb sagte ich halt, man fühlte sich irgendwie sofort wie bei Fallout 5. Und das Schöne ist ja im Gegensatz zur Halo-Serie, bei Halo hat man ja die Ausgangssituation genommen, die Charaktere und hat dann erzählt die Geschichte ja irgendwie nochmal neu. Aber die Fallout-Welt ist ja so groß, du gehst einfach an eine andere
Ja,
Küste und
das
kannst eine
stimmt.
komplett neue Geschichte erzählen, ne? Und die Welt ist trotzdem die man kennt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen dann erscheinen werden. Ich weiß nicht, ob es die üblichen 10 sind oder ein bisschen weniger.
Glaube, 8 oder 10, ne, ist, glaube ich, jetzt so ganz oft das Limit, wo man sich
Ja,
drin
genau, es
bewegt, was
meistens bewegt
ich,
man sich immer
ja.
so in dem Bereich. Aber da werde ich auf jeden Fall, ich werde nicht alle Folgen direkt auf einmal durchgucken, wie gesagt, weil sowas mache ich sowieso nicht.
Ja, das.
Sondern ich genieße die Folgen, ich gucke dann ein, zwei und manchmal, wenn es wirklich furchtbar spannend ist, wird dann auch noch die dritte geguckt, aber man muss halt irgendwann mal ins Bett gehen, weil man am nächsten Tag arbeiten muss. Besonders schwer war das damals, als wir Dark geguckt haben, weil da war eine Folge spannender als die andere.
Hör bloß auf. Bei Dark haben wir irgendwann, ich glaube in der dritten Staffel, haben wir die Flipchart rausgeholt, weil unser Brain ist einfach geschmolzen die ganze Zeit, weil
Ja.
wir gedacht haben, ich komme nicht mehr hinterher.
Ja, da musste man auf jeden Fall definitiv hellwach zugucken. Aber das waren dann Situationen bei der Serie, wo wir dann echt gesagt haben, verdammt, wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht. Ach, wir scheiß drauf, wir gucken einfach die nächste Folge. Aber das wird jetzt bei Fallout wahrscheinlich nicht passieren. Aber Die wird dann schön entspannt geschaut und dann hoffentlich wird dann die Wartezeit auf die nächste Staffel nicht dann die üblichen 1,5 bis 2 Jahre warten. Weil wenn man bedenkt, dass heutzutage die Serien ja sehr hochwertig produziert werden, aber früher hat man in einem Jahr 28 Episoden rausgeprügelt und im nächsten Jahr wieder 28 Episoden. Heute hast du 10 Folgen und dann hast du in 2 Jahre erstmal nix.
Wobei man hochwertig produziert nicht mit inhaltlich hochwertig nein, verwechseln darf. Das ist heutzutage so viel Schaufenster gucken, aber die Lehre ist halt trotzdem da. Du denkst, okay, was habe ich da gerade geguckt? Eine Folge, ich hör auf.
Genau, genau, da muss man definitiv ganz doll trennen, weil hochwertig produziert heißt wirklich nicht, dass der Inhalt dann auch stimmig ist. Aber gut, du hast halt die Möglichkeit im Serien-Segment allein schon durch der 3D-Druck hat schon viel gebracht und jetzt dann diese entsprechenden Sets, die sie da bauen können, die Lucasfilm da ja erfunden hat oder ILM.
Das ist, wie heißt das nochmal? Technik?
Aber die gibt's ja selbst die Studio Babelsberg.
Die kommt nicht drauf, Megascreen oder so, ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß auch nicht, aber selbst in Deutschland haben wir so ein Ding ja in der Zwischenzeit.
Ja, ja.
Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Aber ich kann nicht oft genug sagen, ich freue mich darauf. Und deine Tastatur klackert ganz schön doll.
Oh, krass. Ja, das darf ich hier nicht machen. Ich merke das. Das ist wieder diese Tastatur, die,
Das macht nichts. Ich verzeihe dir. das ist schon eine ziemlich coole Sache. Und da freue ich mich drauf. Der Dennis mit einem N, glaube ich, ist da auch ein bisschen begeistert von. Der Dennis mit zwei N nicht so, weil das war tatsächlich nie so seins, das Spiel. Er hat halt früher lieber Dinge wie FIFA gespielt. gibt Schlimmeres. Das war's jetzt eigentlich an Themen, die wir uns so aufgelegt haben, ne?
Eigentlich schon? Ja.
Ach ja, genau, was ich noch sagen wollte, das hatte ich auch in den Chat geschrieben. In dem Trailer von Fallout läuft ja dieses Lied da,
ich weiß nicht, wie es heißt.
On Fire. Heißt es so? Ich weiß auch nicht, wie es heißt.
Wie der Titel wirklich heißt, aber das ist der bekannteste Textzeile oder Refrain oder was auch
genau. immer. Genau. Ja. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass Interplay für den ersten Teil schon das Lied haben wollte, es aber nicht geschafft hat, für den zweiten Teil das Lied haben wollte, es auch nicht geschafft hat. Und immer dann halt Alternativlieder dann dazu hatten und die sich echt grün und blau geärgert hatten und dann Bethesda um die Ecke kam und der erste Teaser für Fallout 3 läuft genau dieses Lied. Und ich glaube, die bei Interplay, die dann eh schon ja nicht mehr existierten, haben alle im Strahl gekotzt. Weil die festgestellt haben, Bethesda hat doch viel mehr Geld zur Verfügung.
Hat zu viel Geld um die Rechte, ja.
Genau.
Ja. Wo wir gerade noch dabei sind zum Thema, wenn das jetzt unser unser Ausklangsthema gleich so langsam wird vielleicht, oder hat man doch was auf der Agenda?
Eigentlich über Steamworks wollte ich noch ein bisschen was erzählen, das haben wir jetzt auch getan. Das war nicht so viel, klar zum Release so gesehen, aber...
Genau, dann machst du mal eine richtige Vorstellung der ganzen Sache, wenn wir quasi eine Steam-Page dazu haben, die ich die ganze Zeit schon gesucht habe. Jetzt heute erfahre ich, dass der Abnahmeprozess durch Valve noch gar nicht ganz durch ist, deswegen habe ich mich doof gesucht. Nein, aber dann machst du noch mal einen. Nee, dazu vielleicht noch als Begleitthema, passt ganz gut zu Postapokalypse. Es gibt ja auch demnächst einen neuen Mad Max.
Ja, Furiosa.
Oh, hab ich mich gefreut, weil, um das nochmal so als kleinen Exkurs zu machen, ich weiß nicht, wie es dir ging, es war eine ganze Zeit lang, war ich vom Kino echt enttäuscht. Jetzt gibt's wieder wirklich so Dinger, wo ich zum Beispiel, ich habe Dune, ich habe Blade Runner 2049 im Kino gesehen. Da bin ich weggeflogen einfach nur, ne? Ohne Scheiße. Da habe ich gedacht, Gott sei Dank, Halleluja, Kino Jesus hat mich erhört. Es gibt doch noch gute Filme.
Es gibt doch noch Hoffnung, genau.
Genau, und nicht irgendwie. Und dann habe ich mir irgendwie damals fürs Uniradio, da habe ich mir mal ein Review angucken dürfen, also quasi eine Presseverführung, ne? Mit einer Kollegin damals von Mad Max Fury Road.
Ja.
Ich wäre fast in die Leinwand gesprungen, so geil, ne? Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Miller, ich weiß nicht, wie der mit Vornamen heißt, der Regisseur.
Frank Miller war das?
Frank Miller. Auf jeden Fall kommt da einer um die Ecke, ist, glaube ich, irgendwie fast 80 und zeigt so jedem 20-jährigen Möchtegern-Action-Regisseur, wo der Hammer hängt, ja, einfach so, ne? Wo du denkst, alter Schwede, ne? Was hat der vorher gemacht? Genau, zwischen den ganzen Mad Max-Filmen hat er so Filme gemacht wie Happy Feet, dieser Animationsfilm mit den Pinguinen.
Echt, das
und dann hat er, ja, und dann hat er sich gesagt, so, Feierabend jetzt, ich muss hier das Action-Kino retten, so geht das nicht mehr weiter mit dieser Scheiße, mit Action-Sequenzen, die nicht durchgeplant sind, wo man durch Schnittgewitter nichts sieht, wo die Effekte quasi umsonst sind, weil der Zuschauer eh nichts davon mitbekommt. Und dann kommt diese Offenbarung. Ich dachte mir so, Gott sei Dank, Halleluja, so. Ja, großartiger definitiv. Film.
Die haben wir damals im IMAX gesehen. Ey, das war so eine gute Entscheidung, ins IMAX zu gehen. Das hat so geknallt. Und das Erstaunliche an der Sache ist, der hat es mit dem Mad Max-Film geschafft, eigentlich mit einer Story, die auf eine halbe DIN A4-Seite passen würde, so einen grandiosen Film zu machen, wo einfach alles gepasst hat.
Aber das macht guten Actionfilm aus. Ja. Das nennt sich, wie nennt sich das? High-Concept-Filme. Wo du wirklich mit einer einfachen Idee hinkommst und sagst, so, das ist der Typ und der muss sich durch ein Gebäude voller Terroristen kämpfen und hat seine Schuhe verloren.
Ja.
Klingt auf dem Papier halt totaler Stuss, aber wenn du das quasi bis zum Ende denkst und das wirklich mit Leben füllst, also einfach nur, das muss knallen und der Zuschauer muss die ganze Zeit in so einem Spannungshoch gefangen sein, dann brauchst du keine Story, wo man irgendwie, wer weiß was für politische Themen oder Liebesgeschichten, die haben da alle nichts zu suchen. Dafür gibt es eigene Filme, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine Liebesgeschichte oder das ist eine Geschichte, wo jemand, keine Ahnung, coming of age, ich, keine Ahnung, bin schwul, das ist alles, gibt's alles super Filme drüber, aber bitte schmeiß das nicht in einem Topf, sondern konzentrier dich auf das, was du sagen willst und dann gib dem Affen Zucker so. Und so funktioniert es auch nur.
Auf das Wesentliche konzentrieren und
richtig,
und
auf das Wesentliche runterbrechen.
Ja, ja, ich bin gespannt. Gut, Aufnahme ist jetzt an einem Montag. Der Podcast wird wahrscheinlich am Mittwoch erscheinen. Das heißt, Stand Aufnahme jetzt. Morgen sind wir in Dune 2. Da freue ich mich auch schon riesengroß drauf.
Ja.
Ich weiß immer noch, als ich damals das erste Mal in Dune dann saß, wobei ich habe den eh nur einmal im Kino gesehen, natürlich auch wieder am IMAX und dann wurde Dune eingeblendet und darunter dann plötzlich Part One. Und ich dachte nur so, what? Und das war ja auch das große Experiment. Wäre der Film gefloppt, hätte es kein Part Two gegeben, aber der Film ist mir heute.
Ich hasse, habe ich schon mal im Goldenen Kompass gehasst. Mhm. Dass es da keinen nächsten Teil von gab, aber gut.
Es ist halt, der hat halt alles auf eine Karte gelegt, weil findet man ein Studio, was dann direkt zwei Teile finanziert. Ist schwierig. Und dass gleich so einschlägt, der Film hätte wahrscheinlich auch die meisten nicht mitgedacht. Aber dann auch dafür ist das Kino erschaffen worden für solche Filme. Und der Denis Villeneuve, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht.
Ich muss auch jedes Mal überlegen, dass ich ihm nicht Unrecht tue mit meiner Verhackstückung seines Namens, ja.
Der ist schon ein wirklich hervorragender Regisseur. Hut ab davor und ich bin echt gespannt auf Teil 2 und mal gucken, ob wir dazu dann auch mal was rausgeben. Mit Spoiler-Alarm natürlich.
Ich glaube, der Herr Villeneuve, ist doch egal, ist, glaube ich, so fast schon so, hat schon so ein bisschen Nolan-Status erreicht. Man weiß so, wenn der was macht, dann ist das einfach wie gemalt, die Filme. Ne? Also der muss doch immer gute, wie heißen die hier, die nicht Kameramänner, wie heißen die, sowieso off-picture, die Leute, die quasi dafür da sind, nur zu gucken, was für einen Look hat dein Film und wie kann ich den quasi von jeder Szene, in jeder Szene quasi.
Ist das nicht dann meistens der Chefkameramann?
Director of Photography.
Director of Photography, genau. Ist das nicht auch der dann auch wirklich dafür da ist, dafür zu sorgen, wo die Kamera steht? Und immer mit Absprache des Regisseurs natürlich.
Genau. Aber das da ist ja nicht ja auch der Kameramann. Das ist ja der alle Kameramänner irgendwie orchestriert,
Der vorne steht und dann mit seinen Stäbchen.
Wahrscheinlich.
Stimmt. Aber das ist natürlich auch riesenabhängig davon, wen hast du, der für die Kamera zuständig ist. Und da gibt's ja auch einen bestimmten, der ja wirklich für viele Filme schon
Haus und Hof Typen, dem sie halt vertrauen, weil der weiß, wie deren Vision dann bildlich umzusetzen ist. Ja. Ne? Da vertraut man dann ja auf den einen, der dann einen versteht und weiß, wie man das halt übersetzt irgendwie.
Ich frage mich gerade, wie hätte Dune ausgesehen, wenn Uwe Boll den Film gemacht hätte?
Das sind Fragen, die möchte ich mir bitte nicht stellen. Ich denke immer noch, der einzig gute Film von Uwe Boll, und ich habe es hier auf diesem Kanal gesagt, ist der Postal-Film. Da stehe ich zu. Das ist so ein Stuss, ne?
Ja.
Da habe ich echt so gedacht, okay, gut, okay, den hast du, den kriegst du von mir, aber alles andere, nein, nein, bitte nicht. Geh wieder Leute betrügen mit deinen komischen Machenschaften da. Ich weiß nicht, das ist doch einfach nur Geldwäsche gewesen.
Ja, definitiv. Und wie der sich immer noch Schauspieler dann holen konnte, die teilweise schon bekannt waren
Die
für
mussten
solche
auch ein
Filme,
Haus
nicht schlecht.
bezahlen, wahrscheinlich zu der Zeit,
Ja,
ne? So der
wahrscheinlich.
klassische Nicolas Cage-Effekt, so der dann zugibt, ja, aber ich habe mal drei Scheißfilme gemacht, weil ich muss halt Rechnung bezahlen. War
Ja,
halt so.
war halt
Ende.
so, genau. Ach, Herr Jemine. Ja,
Ja.
sehr schön. Dann war das unsere Folge 95 vom Videospiel-Podcast. Pauschal würde ich sagen, wenn euch das der. Oh, das habe ich in Videos gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo
Ach
da. Ein
so,
Daumen ist auch
wenn
natürlich immer sehr gerne gesehen. Und wir sehen im nächsten Video. Das passt natürlich jetzt hier nicht. Ihr könnt natürlich uns trotzdem auf den gängigen Plattformen bewerten und bei Patreon vorbeischauen und allgemein vorbeischauen. Und ab für Folge 100 wollen wir noch Fragen sammeln von der Community. Das wird aber dann auf den sozialen Netzwerken dann noch mal ein bisschen mehr kundgetan. Ihr dürft natürlich auch so Fragen stellen wie, welche Unterhosenfarbe hat Carstens Lieblingsunterhose? Oder warum schmeckt dem Dennis Cola besser als aus dem Glas? Das
warum
sind
ist
so
nachts
Dinge,
kälter als
genau,
draußen?
warum ist nachts kälter als draußen? Wir haben für alles, für jede Frage eine Antwort. Und ob die jetzt dann so stimmt, ist immer so dahingestellt. Mit
Oder
diesem
mal
Wort.
so ein Poll, ne? Wie nennt sich das? Ich kann nur deutsche Wörter nicht mehr. Eine
Umfrage.
Abstimmung oder eine
Abstimmung,
Umfrage,
genau.
genau. Machen stringente Themen oder lieber so wie heute einfach mal von Hölzchen auf Stöckchen kommen und nicht mehr zurück. Das könnt ihr euch dann selbst überlegen.
Genau. Ah, so. Eine Sendung nur für euch dann. Tam
Für
tam.
die Ohren.
Für die Ohren, genau. Für die Ohren gibt es auch was, nämlich die Abmoderation. Wir haben aktuell gar keine tatsächlich.
Das Abmoderationskind ist nicht da.
Ja, weil normalerweise haben wir immer so am Ende ja den Text gehabt, ne? Das war der Podcast, bla bla bla. Von verschiedenen Leuten eingesprochen und auch die Dinger, die wir auf
Von
der.
Uwe Boll? Kannst du bitte mal bei Uwe Boll fragen,
Ja, genau,
ob
der
der
macht
uns da
das
ab?
bestimmt. Aber auch Intros haben wir gehabt, aber aktuell, da wir uns ja umbenannt haben, haben wir aktuell gar nichts. Und tatsächlich habe ich auch nicht das Interesse gehabt, irgendwelche Dinger zu machen, weil wenn schon jemand den Videospiel-Podcast hört, dann weiß er, dass den Videospiel-Freunde-Podcast hört. Dann muss ich das nicht am Ende auch noch erzählen, dass das der Videospiel-Freunde-Podcast war. Für den Anfang muss ich mir noch was einfallen lassen. Da würde ich gerne was machen. Cool wäre natürlich auch, wenn wir verschiedene Themen haben, dann verschiedene Intros zu basteln, aber das einzige verschiedene Thema, was wir haben, ist eigentlich zuletzt gespielt und danach fangen wir an, über Gott und die Welt zu reden.
Wie wäre es denn mit so einem Intro? Da müssten wir jetzt einen Musiker kennen. Wie wäre es mit so einem Intro, was sich so anhört, wie der kitschige Anfang einer End-80er, Anfang-90er Familien-Sitcom?
Boah, ja, das wäre geil. Das Gute ist ja,
So Alf oder so.
ja.
Ich habe so ein Alf-Intro im Kopf.
Das Gute ist ja, ich kenne ja jemand, der Musik macht. Der hat nämlich den Soundtrack für Half-Life Escape 2.0 gemacht. Ob der sowas auch hinkriegt, weiß ich nicht, aber fragen kostet ja nichts.
Geisterte mir gerade so durch den Kopf. Ich habe da so, ja,
Das.
Alf-Flashbacks gehabt, ja.
Genau. Eieieiei. Da müssen wir noch so ein passendes Intro-Video basteln, wo dann wir eingeblendet werden und wenn der
Gott.
Name kommt, bleibt auch
Dann
das Bild
drehst du dich so
stehen.
um ins Gesicht.
Genau,
Ja,
aber
und
das
dann
Bild bleibt
lächelst
das
du.
Bild dann
Ja.
stehen und dann wird der Name eingeblendet und dann wackelt alles so ein bisschen und dann geht's wieder weiter.
Richtig.
Ah, bloß nicht. So, wir machen jetzt schnell aus und kommen auf noch
Ja.
dümmere Gedanken.
In der Tat.
Genau.
In diesem
Bis
Sinne,
zum
guten
nächsten Mal.
Morgen, guten Abend, gute Nacht oder so, ne?
Genau. Jo, tschüss, Truman. Tschö.